Hallo und willkommen bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast, präsentiert von Coinfinity, wo ihr euer Bitcoin-Vermögen wachsen lassen könnt und mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort 21% in den ersten 6 Monaten sparen könnt. Ich starte heute eine neue Serie mit dem einzigartigen Leon Wankum. Er war schon mal da, ihr kennt ihn als Bitcoin- und Immobilienexperte, aber er ist auch ein Experte für die österreichische Ökonomie, er hat sich mit der Geschichte beschäftigt. Es gibt im deutschen Sprachraum kaum jemanden, der so tief drinnen steckt in der ganzen Philosophie von Bitcoin, in dem, was Bitcoin bewirkt in ihm und in dem, was er glaubt, dass Bitcoin bewirken kann in der Gesellschaft. Wir sprechen heute über Bitcoin, das fast perfekte Asset und wie es möglich ist, bereits mental und nicht ganz physisch, sondern zumindest digital auszuwandern in dieses Bitcoin-System, was das bedeutet und wie man sich dadurch entspannen kann. Das ist die erste Folge, um mal die Grundlage zu legen für seine Sicht der Dinge, wie er Bitcoin sieht und was Bitcoin in ihm bewirkt und dann natürlich auch in uns allen bewirken kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ich bin mir ganz sicher, ihr werdet euch wiederfinden. Ich bin mir ganz sicher, manche sind da schon länger drin, manche stehen da am Anfang. Aber was uns da doch irgendwo eint, ist, dass wir alle das irgendwo wollen. Wir suchen ja nach einer Lösung für verschiedene Probleme, die das Fiat-Geld in uns auslöst. Und warum das so ist und warum Bitcoin darauf die Antwort ist, das hört ihr in dieser ersten Folge unserer neuen Serie. Es ist mir eine große Freude, Leon Wankum zurück bei Was Bitcoin bringt begrüßen zu dürfen. Servus, Leon.
Servus.
Du bist extra aus Berlin gekommen, oder?
Genau. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass du gekommen bist. Du kommst aus der Immobilienbranche. Wir hatten schon mal eine Folge, aber bist auch bekannt als Autor von deinem Substack, deinem Newsletter. Bist auf den verschiedenen Konferenzen. Arbeitest du auch gerade an einem Buch, wenn ich das richtig verstanden habe?
Korrekt, genau. Das zieht sich in die Länge. Was aber auch okay ist, ich habe da mittlerweile ein Team, die mich unterstützen, was die Aufarbeitung der Daten und der Graphen angeht. Und dann nehmen wir uns die Zeit, die Dinge, die wir darstellen wollen, auch ordentlich darzustellen. Deswegen wird es auch noch etwas dauern. Thematik ist, wie Bitcoin die Immobilienbranche als vermeintlich überlegener Wertspeicher beeinflussen kann, weil Immobilien eben als Wertspeicher stark an Wert bzw. an Preis zugenommen haben in den letzten Jahrzehnten. Was das für Immobilieninvestoren bedeutet, wie die mit diesem Paradigmenwechsel umgehen können und die Auswirkungen auf Zinssätze, das Investieren, die Gesellschaft und den Wohnraum allgemein. Und ich hoffe, dass das Buch mit dem Arbeitstitel Digital Real Estate Q1, Q2 nächsten Jahres dann erhältlich ist.
Und schreibst du auf Englisch aber?
Ich schreibe auf Englisch, aber natürlich möchte ich das Buch dann auch auf Deutsch übersetzen oder übersetzen lassen. Und bin auch schon im Gespräch mit den entsprechenden Verlagen.
Das heißt dann digitale Immobilien oder wem? Weil das ist, genau. Das klingt schon gleich mal nicht so sexy wie Digital Real Estate.
Das stimmt, ehrlich gesagt. Da habe ich mir gestern drüber Gedanken gemacht. Mal gucken, was man da für eine Lösung findet. Also erstmal schreibe ich das Buch fertig, ehrlich gesagt. Und dann mache ich mir Gedanken, was die Übersetzung angeht. Ja, und ich schreibe und denke in Englisch, einfach weil das Interesse für das Thema Bitcoin und Immobilien natürlich global besteht. Und deswegen macht es Sinn, das Ganze in Englisch zu verfassen. Aber es macht auch definitiv Sinn, das Ganze auf Deutsch übersetzen zu lassen und den Titel, ja, schauen wir uns ja nochmal an.
Und wie du richtig sagst, es ist ja ein Fiat, so wie Fiat ein globales Phänomen ist, ist Immobilieninvestment ein globales Phänomen, ist Bitcoin ein globales Phänomen und deswegen machen wir heute und in den nächsten Tagen eine kleine Miniserie, wo wir deine Welt sozusagen aufdröseln mit dieser Immobilienperspektive, die du ja mitbringst aufgrund deines Business, deiner Familiengeschichte auch. Und heute reden wir über Bitcoin, das kann man sagen, das perfekte Asset. Wie würdest du es am ehesten bezeichnen?
Gute Frage. Nahezu perfekt. Vielleicht gibt es etwas Perfektes, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist es auch wichtig, dass nichts perfekt ist. Also wenn ich das jetzt einmal auf mich selber projiziere, Auf der persönlichen Ebene, wenn du dir Kinder anschaust beispielsweise, eine Geburt ist nie perfekt oder eine Beziehung ist nie perfekt, aber Kinder sind dann doch irgendwie perfekt. Also Dinge, die schön sind, müssen nicht, oder nahezu perfekt, entschuldige. Mhm. Dinge, die schön sind oder Dinge, die besonders gut sind, müssen nicht perfekt sein, aber nahezu perfekt. Und Bitcoin ist aus meiner Perspektive die wichtigste oder einer der wichtigsten Innovation oder Errungenschaften oder Discoveries, die die Menschheit hier hervorgebracht hat, beziehungsweise die ein privates Individuum und eine Gruppe von Individuen hervorgebracht hat, weil Satoshi Nakamoto damit der Menschheit ermöglicht hat, unabhängig von Staaten und der damit verbundenen Inflation zu leben und zu agieren, weil ich glaube, es ist vielleicht manchen gar nicht bewusst, was die Inflation bedeutet. Wenn man sich mal anschaut, der Euro beispielsweise, der ja jetzt hier im europäischen Raum wichtig ist, hat seit seiner Einführung vor 25 Jahren 95% des Wertes verloren. Und jetzt muss man sich vorstellen, man agiert im Euroraum als Individuum, man spart in Euro, man investiert in Euro, dann muss man die Inflationsrate des Euros immer schlagen. Das heißt, es ist ein bisschen so, als ob ich in einer Realität lebe, in der der Sauerstoff quasi sozusagen langsam abgezogen wird, und das macht etwas mit den Menschen langfristig. Wir sehen das ja jetzt gerade auch, oder wir sehen das generell auch geschichtlich, die Inflation. Das beste Beispiel im Dachraum ist natürlich die Weimarer Republik 1918 bis 1923. Da waren Inflationsraten von mehreren 100.000% über den gesamten Zeitraum, und die Menschen sind in Armut und Angst verfallen, und dann gab es diese negativen gesellschaftlichen Konsequenzen später.
Ist es deiner Meinung nach eigentlich das größere Problem, so einen totalen Kollaps zu erleben? Klar, Weimarer Republik und Hyperinflation ist war furchtbar und ein Riesenproblem. Aber damals, A, es ging schnell, und B, waren zumindest alle sich einig, dass es ein Problem gibt. Mhm. Während wir mit dieser schleichenden Inflation, mal höher, mal niedriger, reden wir uns ja eigentlich ein, dass das gehört so, das ist eigentlich gut so.
Das stimmt. Vielleicht ist das noch gefährlicher, wenn man mal ganz ehrlich ist. Das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt, weil zur Zeit der Weimarer Republik war den Leuten dann irgendwann ganz klar, die Inflation ist schlecht. Aber heute, weil es ein so schleichender Prozess ist, der eigentlich seit 1971 in Extremformen heranschreitet, aber insbesondere auch seit Covid, sind sich die Leute dessen gar nicht so bewusst, und deswegen sind die Auswirkungen langfristig vielleicht sogar noch schlimmer. Also ich denke, dass auch die mentale Gesundheit damit einhergeht. Und wir sehen ja auch gerade chronische Krankheiten, Depressionen, all diese Dinge gehen hoch. Und ich glaube jetzt nicht nur, aber auch die Inflation ist auch schuld daran. Und um einmal darauf zurückzugehen, was ich zu Anfang gesagt hatte, wieso Bitcoin das ultimative Asset ist oder die ultimative Technologie ist, weil es die Menschheit davon befreit. Und ich glaube, und das mag jetzt sehr utopisch klingen, das ist auch okay, aber ich glaube, dass durch Bitcoin die Menschheit die Möglichkeit hat, sich davon zu befreien, unter der Knute des Staates und der damit verbundenen Inflation zu leben, und dass die Menschheit dann eigentlich wirklich erst in ihr Potenzial treten kann.
Ich lasse es mal kurz so setzen, ja. Weil ich habe mir darüber auch schon oft Gedanken gemacht, und ich würde dir auch zustimmen. War das vor Bitcoin überhaupt möglich? Also sich vor dieser, also sagen wir mal, Inflation oder die Verwässerung des Geldes ist ein direktes staatliches Phänomen eigentlich. Also direkt im Zusammenhang mit, man kann das zurückverfolgen bis zu den Wikingern, das hat ja auch einer gemacht, mit Fraudcoin heißt das Buch, ich habe leider den Namen vergessen, von dem norwegischen Autor, aber der zurückverfolgt bis zu den Wikingern, und eigentlich so Inflation und Kriegsfinanzierung gehen Hand in Hand, oder du kannst es auch Inflation und Staatsfinanzierung nennen, das ist egal, aber es geht immer darum, dass das entwertet wird, und jetzt im Mainstream außerhalb dieser geschützten kleinen, dieses Safe Spaces hier, ist ja eigentlich die Inflation immer noch eigentlich das Ziel. Also wir leben ja in finanzieller Repression, das heißt höhere Inflation, höhere Steuern, keine Auswege. Es soll ja quasi die Masse quasi ausgequetscht werden, um das System weiter am Laufen zu halten.
Ja. Ich glaube, was Keynes, aber auch dann so Neo-Keynesianer oder Neoliberale wie Irving Fisher unterschätzt haben, ist, dass Fiat-Geld Menschen immer die Möglichkeit gibt, das es auszunutzen. Also es gibt Menschen die Macht, durch Inflation, durch Vermehrung der Geldmenge, das System auszunutzen. Und es gibt mal Gut und Böse. Das ist so, das ist die Dualität, das ist Teil der Menschheit. Und es gibt immer böse Menschen, die nutzen quasi so ein System aus. Und wenn wir uns angucken, wo kommt das System eigentlich her? Auch Steuern interessanterweise. In Griechenland war es zum Beispiel so, Steuern wurden nur im Kriegsfall erhoben. Und auch das Zentralbankensystem 1694, King William, der Krieg gegen Frankreich, war so kostenintensiv, dass die Bank of England gesagt hat, Bürger, wenn ihr möchtet, gebt uns euer Gold. Wir halten das sicher für euch. Wir geben euch dann Geldscheine, diese Permissionary Notes, die dann einzutauschen sind gegen Gold. Aber das Gold ist eigentlich die Kriegskasse. Das heißt, Zentralbanken, Inflation und auch Steuern sind immer stark mit Krieg verbunden und damit auch mit menschlichem Elend.
Wobei man natürlich das Ganze auch aus der Perspektive des Königs von England sehen muss. Nicht? Wenn der jetzt sagt, ich habe die Wahl zwischen den Krieg verlieren gegen die Franzosen oder den Krieg gewinnen und dann diese Tricks anwenden, dann im Kriegsfall heiligt ja der Zweck dann die Mittel aus dieser Perspektive.
Klar, natürlich. Das ist dann immer die Frage. Und langfristig führt das dann aber zu den Problemen, die wir haben, weil eben kurzfristig macht es natürlich Sinn, die Geldmenge zu erhöhen. Langfristig aber nicht. Es macht langfristig keinen Sinn. Und irgendwie sind wir immer noch in diesem negativen Kreislauf. Wenn wir uns angucken, Kopernikus, der 1517 schon bewiesen hat, die Quantitätstheorie des Geldes, also dass die Vermehrung von Geld nicht zu mehr Wohlstand führt. Es ist so, dass wenn die Geldmenge vermehrt wird, dann nimmt die Kaufkraft einzelner Geldeinheiten ab. Und das wurde schon vor 500 Jahren bewiesen.
Kopernikus,
die Quantität.
Das wusste ich nicht.
Ja, 1517, Quantitätstheorie des Geldes. Der hat das quasi schon bewiesen. Der hat ja dann auf seinem Sterbebett noch bewiesen, dass das geozentrische Weltbild auch nicht richtig ist, sondern er hat gesagt, es gibt eine heliozentrische Welt. Das heißt, die Erde ist nicht sozusagen im Zentrum des Universums, aber die Sonne. Heute wissen wir auch, das Universum ist wesentlich größer. Mhm. Aber es gibt eben so ein gewisses, wir wissen das schon seit Hunderten von Jahren, aber irgendwie hören diese Kreisläufe ja nie auf. Wieso? Weil die Kontrolle von Geld so viel Macht gibt, dass man auch gewisse Technologien ganz einfach unterdrücken kann. Und das ist die Innovation von Bitcoin. Also aus meiner Perspektive ist die Innovation von Bitcoin nicht zwangsläufig die Knappheit. Das ist eine Entdeckung. Wir haben entdeckt, es gibt ein absolut knappes Gut, eine mathematische Formel. Aber die wirkliche Innovation von Bitcoin ist, dass der Supply and Demand, das heißt, das Angebot von Bitcoin nicht durch politische Kräfte manipuliert werden kann. Und das war vorher technisch nicht möglich und das liegt an der Kryptographie. Also kryptografisch war es nicht möglich, Primzahlen so zu verschlüsseln, dass sie aufgeschlüsselt werden können. Das ist ja sozusagen der Vorläufer und das ist auch ein Buch, weil du gerade auch das Buch angeschrieben hast über die Inflation. Ein Buch, das mich sehr beeinflusst hat, ist The Sovereign Individual aus den 90er Jahren. Und da wurde schon darüber gesprochen, dass über die Faktorisierung von Primzahlen es irgendwann digitales Geld geben kann, dass man sich hin und her schicken kann und dass man empfangen kann, ohne dass jemand, der das Geld geschickt hat, das Geld auch klauen kann. Also es ist diese Kryptographie, die Bitcoin eigentlich möglich gemacht hat. Und der Staat oder irgendeine dritte Partei kann Bitcoin eben nicht aufhalten. Und das ist aus meiner Perspektive die wahre Innovation von Bitcoin, dass die Inflationsrate von Bitcoin von niemandem beeinflusst werden kann.
Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird. Aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutze den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io. Das ist interessant, dass du das Sovereign Individual ansprichst, und wer es nicht gelesen hat, ich kann es nur empfehlen. Es gibt es leider bis heute nicht auf Deutsch.
Ich glaube, es gibt es jetzt auf Deutsch seit diesem Jahr. Das habe ich gerade gesehen, dass es jetzt übersetzt wurde.
Okay, dann habe ich da Fake News verbreitet, müssen wir gleich googeln. Aber wenn ich mich recht erinnere, dann haben die ja gesagt, es wird so eine Art digitale Währung geben, die irgendwie an Gold gebunden ist, oder? Das steht da drinnen, soweit ich mich erinnern kann.
Das erinnere ich im Detail so gar nicht mehr, dass das an Gold gebunden ist. Vielleicht erinnere ich mich da falsch.
Ich sage es deswegen, weil was mich fasziniert bei Bitcoin, wenn du sagst, es ist das ultimative Asset und es löst sozusagen dieses Inflationsproblem. Ich hatte mal einen Banker, so ein Private Banker hat mich mal gefragt, so, welches Problem löst Bitcoin? Und ich habe wie aus der Pistole geschossen gesagt, Inflation. Ein Wort. Bessere Definition gibt es gar nicht. Das Problem ist nur, dass er natürlich eine andere Definition von Inflation hat. Er sagt, das ist halt, steigen die Preise ein bisschen, und das ist gut so weil wir quasi vor Bitcoin, wie du auch schon gesagt hast, war es ja gar nicht möglich. Das heißt, unser gesamtes Weltbild, alle unsere Theorien, die wir verwenden für die Wirtschaft, bauen ja auf einer Welt, in der ein hartes, sogar deflationäres Geld gar nicht möglich ist.
Ja.
Und deswegen ist es ja auch ganz logisch, dass die Ökonomen und die Banker es auch nicht verstehen können.
Mhm. Ja, das ist eine Ideologie. Und Ideologie ist immer gefährlich. Und die Annahme zu treffen, es sei gut, dass Dinge teurer werden über die Zeit, ist ja aus der Perspektive, der Staat ist gut.
Mhm.
Also der Staat muss quasi über Steuereinnahmen, über höhere Produktivität sich besser finanzieren. Und was ich auch, ja, ich sag mal, fragwürdig finde, ist überhaupt der Name Konsumerpreisindex.
Mhm.
Also sind wir jetzt alle nur noch Konsumenten? Das finde ich eigentlich auch ein sehr dystopisches Weltbild. Du bist quasi nur noch Konsument und schaffst Wirtschaftsleistung, aber das Individuum gerät dadurch extrem in den Hintergrund. Das ist eigentlich ein kollektivistischer Gedanke. Und ich erinnere mich noch, die Konditionierung interessanterweise zum Beispiel bei mir in der Schule war auch so. Keynes, da wurde immer gesagt, Keynes ist der Großvater der Makroökonomie.
So haben sie ihn genannt, oder wie?
Das erinnere ich noch. Also auch in der Universität. Ja, Keynes ist der Großvater der Makroökonomie. Und sage ich, naja, also die Chinesen haben sich darüber schon Gedanken gemacht. Die Sumerer haben sich, die Akkadier, die Babylonier, es steht in der Bibel, also die Makroökonomie hat er ganz bestimmt nicht erfunden. Und wenn wir unser Weltbild auf einem einzigen Individuum aufbauen, das ein Buch geschrieben hat in den 30er Jahren, was sicherlich zu der Zeit auch sehr interessant war, wo er eben dargelegt hat, dass über die Vermehrung der Geldmenge Wohlstand geschaffen werden kann, aber er hat eben übersehen oder auch einfach ignoriert, übersehen hat das nämlich nicht, weil er hat es auch explizit benannt, dass langfristig das zu Problemen führen kann. Und diese kurze Sicht, als ob die Menschheit nur das eigene Leben betrifft. Also es ist ja so, die Menschheit existiert ja das seit Hunderttausenden von Jahren, Millionen von Jahren. Und ein politisches Weltbild ideologisch nur auf der Sicht der eigenen Lebenszeit aufzubauen, das finde ich einfach sehr egoistisch. Und das stellt eben gut dar, wie gewisse Individuen mit gewisser Ideologie das bestehende System über die Geldmenge so steuern können, dass es ihrer Ideologie entspricht. Und das ist laut Mises auch undemokratisch. Wieso? Weil die Vermehrung der Geldmenge über bestehende Fehler im System hinwegtäuscht. Und wenn die Menschen diese Fehler erkennen würden, dann würden sie das System niemals unterstützen. Aber weil über die Vermehrung der Geldmenge diese Probleme quasi verdeckt werden, ist es den Menschen gar nicht bewusst. Und das ist laut Mises, und da gehe ich eigentlich mit, eigentlich undemokratisch.
Weil Preise ein Informationstransportmechanismus sind, und wenn ich die Preise manipuliere, dann sind die Informationen, die bei mir ankommen, verzerrt.
Genau. Es ist eigentlich eine starke Manipulation und eine Verzerrung der Realität.
Und das ist dann logisch, dass dann sozusagen die Welt, in der wir leben, immer absurder wird, wenn du das aufeinander stapelst. Ich habe ein Buch gelesen, im Sommer, The Lords of Finance, da geht es hast du es gelesen?
Nein, ich habe es nicht gelesen.
Kann ich dir sehr empfehlen. Geht es um die Weltwirtschaftskrise oder das Vorfeld vor allem,
ja,
und wie sich die Notenbanken verhalten haben. Also es ist ein interessantes Buch, weil es ist, einerseits geht es darum, dass da gab es diese vier Notenbanker, der deutsche, der französische, der britische und der amerikanische, und dann gab es diesen Keynes.
Mhm.
Und du merkst, zwischen den Zeilen sehr genau, dass der Autor den Keynes wirklich unglaublich, unglaublich geil findet. Also das wird immer, das steigert sich fast schon in eine romantisierende Ding hinein. Aber er beschreibt sehr schön, dass eben in den Ersten Weltkrieg bei den Notenbanken und auch bei den Ökonomen, da war die Existenz des Goldstandards genauso orthodox, eine Orthodoxie wie heute die Abwesenheit des Goldstandards Orthodoxie ist und die Notwendigkeit von Inflationen und Dings. Und Mises hat ja auch, wenn ich mich recht erinnere, den Goldstandard orthodox in den Himmel gelobt und auch keine echten Alternativen. Gut, wie hätte er auch, er hätte ja nicht Bitcoin vorhersehen können. Mhm. Aber ich persönlich finde den Goldstandard dann ein bisschen zu rigide. Also Bitcoin selbst ist ja, der Standard ist ja nur eine Bindung. Mhm. Bitcoin ist ja keine Bindung. Bitcoin existiert ja ohne diese Bindung.
Oder Bitcoin ist die Bindung. Vielleicht kann man das so sehen, wenn ich das richtig verstanden habe, was du gerade gesagt hast, weil ich habe oft Diskussionen mit vielen Freunden von mir oder auch gerade meine engen Freunde, die witzigerweise meine engsten Freunde sind oder meine Kindheitsfreunde sind keine Bitcoiner. Ich habe natürlich neue Freunde dazu gewonnen. Einige Freunde, die mich schon lange begleiten, sind auch Bitcoiner geworden, aber interessanterweise sind viele meiner engen Kindheitsfreunde keine Bitcoiner.
Und du hast sie aber auch nicht verloren, das spricht für dich. Nicht so auf die Nerven gegangen bist damit.
Ja, ich bin denen dankbar, ehrlich gesagt, dass die es mit mir aushalten, weil ich gehe denen schon ziemlich auf die Nerven, weil sie mir am Herzen liegen. Also wenn ich jemandem sage, kauf Bitcoin, ist das eigentlich ein Zeichen meiner Wertschätzung. Mhm. Aber ich habe mit einem Freund immer Diskussionen, er sagt immer, ja, aber mit Bitcoin kann ich meinen Kaffee nicht kaufen, Bitcoin ist kein Geld. Und ich glaube, das Verständnis von was Geld ist, ist im Mainstream nicht korrekt, also das Verständnis von was Geld ist, weil ich gebe dir mal das Beispiel von Gold. Keiner ist damals, also ich rede jetzt von den Goldstandards post, also 1925 wurde, glaube ich, mit dem Schilling, hat Mises ja hier, glaube ich, sogar in Österreich den Goldstandard wieder eingeführt, kurz danach die Briten, von 1871, als die Deutschen den Krieg gegen die Franzosen gewonnen haben, eigentlich bis 1913, 1914 gab es ja auch diese La Belle Epoque, also auch ein Goldstandard. Mhm. Ne? Und da sind die Leute aber nicht mit Gold rumgelaufen, also auch, und haben mit Gold bezahlt, sondern Gold war die monetäre Basis, die war ein Standard, die hat im Safe gelegen in der Bank und die Menschen hatten dann natürlich auch Goldmünzen, also der Schilling war eine Goldmünze, aber man hatte auch Checks und Papiernoten und so weiter und so fort. Das heißt, Bitcoin ist einfach eine neue Basis. Also ich glaube nicht, dass Menschen rumlaufen werden. Natürlich auch, ich tue das, du tust das. Ich habe gerade gestern was mit Satoshis bezahlt. Also ich nutze Bitcoin als Geld und ich habe Bitcoin als Geld genutzt, bevor ich verstanden habe, was für ein guter Wertspeicher es ist, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst habe, dass gutes Geld auch die Wertspeicherfunktion erfüllen sollte. Mhm. Ich dachte, Geld ist im Endeffekt ein Mittel, um zu konsumieren.
So wie dein Freund.
So wie mein Freund. Genau. Das ist dieses keynesianische Weltbild. Aber Bitcoin muss nicht aus meiner Perspektive genutzt werden als Medium of Exchange. Es kann auch einfach die monetäre Basis sein, an die dann Währungen gekoppelt sind. Also es wird ein Parallelsystem geben zu dem bestehenden Fiat-System. Das gibt es jetzt schon, das nennt sich Bitcoin. Und dann gibt es aber auch eine Übergangsphase, wenn Bitcoin und das Fiat-System irgendwie sich miteinander verfließen oder verwirren, weil du musst, ich glaube, man muss es so sehen, es gibt zwei Szenarien der Inflation. Szenario Nummer eins ist, du hast keine ausländischen Devisen oder harten Assets in deiner Wirtschaft und dann kollabiert einfach die Wirtschaft.
Das ist die Hyperinflation.
Was aber auch geht, ist, du siehst, okay, es geht in Richtung Hyperinflation, aber als Staat, das was jetzt zum Beispiel Bukele in El Salvador macht oder was Milei macht in Argentinien, regst du die Leute dazu an, ausländische Währungen, die härter sind, wie den Dollar beispielsweise, ins Land zu bringen oder in El Salvador wird Bitcoin ins Land gebracht und dadurch ist dieser Übergang etwas smoother, weil die Währung nicht zusammenbricht, sondern es gibt eine hartes Asset, was als Basis dient. Und dieses harte Asset kann Bitcoin sein.
Das Bewusstsein dafür ist, glaube ich, in Europa zumindest vorhanden. Also man hat dasselbe mit dem Euro ja versucht. Der Goldmarkt wurde ja liberalisiert, damals gab es ja noch gar kein Bitcoin. Und man hat 13.000 Tonnen Gold auch auf staatlicher Ebene im Euro. Und die Europäer halten, also gerade die Deutschen und die Österreicher halten wahnsinnig viel Gold in Privatbesitz. Und das heißt, es gibt durchaus ein Interesse, ironischerweise in Abwesenheit eines Goldstandards, gibt es ein Interesse des Staates, dass Kapital da ist, auch bei den Bürgern. Ja. Während gemeint, wenn ich nämlich mich binde an das, dann passiert sowas wie in Amerika, dass der Staat irgendwann sagt, gib mir euer Gold, ich brauche das für diesen Goldstandard. Mhm. Das heißt, diese Loslösung vom Gold hat dann auch, man muss die Dinge immer differenziert betrachten, seine Vorteile, aber natürlich auch seine langfristigen enormen Nachteile. Und wie du richtig sagst, es gab so eine Phase des Goldstandards, in dem das Geld hart war, in dem der Staat klein war. Ich meine, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Was war die Staatsquote in der Monarchie im 19. Jahrhundert? Was wird die gewesen sein? 5%, 10%, wenn es hochkommt. Nicht? Der amerikanische Staat unter den Gründungsvätern und später, das war ja irrelevant. Mhm. Heute ist es das größte Monster, das Etatismus, das die Welt je hervorgebracht hat. Aber in den Anfangsjahren hatte gar keine Relevanz gehabt. Auch von der Größe her konnte er nichts aus. Schon während der Wirtschaftskrise in den 30er Jahren konnte das Federal Government in den USA kaum etwas tun, weil die hatten nichts, die waren nichts, die waren winzig.
Mhm. Da habe ich auch interessanterweise die Wirtschaftskrise 1929 wird oft von Keynesianern genutzt als Grund dafür, warum staatliche Intervention wichtig ist. Was aber vergessen wird, ist...
Eigentlich der Gründungsmythos fast schon.
Ja, das ist eigentlich schon fast der Gründungsmythos. Aber was eigentlich interessant ist und was vergessen wird, ist, was ist davor passiert? Also was hat diesen Crash bedingt? Was war der Grund für diesen Crash? Was war die Ursache? Und die Fed, also die Federal Reserve, das Zentralbankensystem der USA, ist 1913 entstanden. Und die europäischen Großmächte, England und Deutschland, sind dann 1914, glaube ich, vom Goldstandard weggegangen, um den Ersten Weltkrieg zu finanzieren. Da war die Hyperinflation in der Weimarer Republik, aber auch die Amerikaner haben relativ stark inflationiert. Also der Interventionismus vor 1929 hat eigentlich zu dieser Krise geführt. Ja. Und dann zu sagen, der Goldstandard hat danach dazu geführt, dass der Staat nicht eingreifen konnte, ist eigentlich nicht ganz richtig, weil der Staat vorher so intensiv eingegriffen hat, ist die Krise überhaupt erst entstanden. Und deswegen ist 1929 eigentlich ein gutes Beispiel dafür, warum staatlicher Interventionismus langfristig zu Problemen führt. Damals hat es mittelfristig zu Problemen geführt, weil die Inflation ja viel stärker war. Ne? Also die Inflationsraten, haben wir eben drüber gesprochen, in der Weimarer Republik waren unglaublich hoch, um eben die Schulden zurückzahlen zu können, die den Deutschen beim Frieden von Versailles eben auferlegt wurden. Und heute ist es aber so, dass wir seit 1971 eben so eine schleichende Inflation haben. Und jetzt werden die Probleme erst ein bisschen offensichtlich. Dann hat es halt 50 Jahre gedauert und nicht 15.
Nicht zu vergessen, dass die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg dann, und wir haben ja das in Österreich alles mitgemacht, wir hatten ja auch die Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg und wir hatten dann auch die Bindung an die D-Mark nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht zu vergessen, dass die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich die härteste und erfolgreichste große Fiat-Währung überhaupt herausgegeben haben und bewiesen haben eigentlich, dass es schon theoretisch ginge, wenn es die Deutschen machen. Aber diese Voraussetzungen können halt nicht alle erfüllen. Und mit dem Dollar, mit dem Euro haben wir dann schon wieder den Beweis, dass wenn es die Deutschen nicht alleine machen, dann klappt es schon wieder nicht. Ja. Aber trotzdem denke ich mir, okay, du sagst, Bitcoin ist das perfekte Asset, weil es bringt uns zurück, ich sehe das auch.
Nahezu perfekt.
Nahezu perfekte Asset, es stellt wieder Kostenwahrheit her eigentlich. Aber dieser Prozess, oder das ist ja aus heutiger Sicht genauso unvorstellbar wie das Ende des Goldstandards in den 1910er Jahren, dass wir wieder zurückkehren in eine Welt mit einer harten Geldbasis.
Definitiv. Ich glaube, ich werde jetzt eine Aussage tätigen, die Menschen möglicherweise schockieren kann, weil sie nicht den Mainstream widerspiegelt. Aber aus meiner Perspektive können Veränderungen nicht zentral geschaffen werden oder von oben aufdoktriniert werden, sondern die müssen von innen heraus entstehen, von dem Individuum. Wenn ich das jetzt mal auf mich selber übertrage, wenn ich mich verändern möchte, kann ich mich eigentlich nur verändern, wenn ich in mich gehe, wenn ich Zeit alleine verbringe mit mir selber, wenn ich reflektiere, wenn ich nachdenke. Und deswegen sollten wir uns vielleicht aufhören, auf den Staat zu verlassen. Also auch die Veränderung mit Bitcoin generell, wenn ich sage, Bitcoin ist das nahezu perfekte Asset, dann ist es nicht das nahezu perfekte Asset, weil es den Staat retten kann, sondern es ist das nahezu perfekte Asset, weil es den Menschen vor dem Staat schützen kann. Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass viele der Probleme, die wir heute haben, nicht vom Staat gelöst werden, sondern entstanden sind, weil es den Staat gibt. Das bedeutet aber nicht, dass wir uns als Gemeinschaft, als Menschheit nicht organisieren würden. Also wir organisieren uns ja immer. Ne? Also der Staat ist ja eigentlich, wenn man sich das mal so, wenn man das einfach mal jetzt nicht bewertet, sondern einfach nur betrachtet, der ist einfach entstanden. Also das muss man ja erstmal gar nicht bewerten, das kann man ja erstmal einfach nur beobachten. Und dann kann man aber sagen, das, was entstanden ist, scheint nicht perfekt zu sein. Und wenn wir heute auf die Geschichte zurückgucken, können wir uns auch das alte Griechenland angucken und können sagen, ja, da sind philosophische, mathematische Meisterleistungen entstanden, da gab es auch die Demokratie, aber trotzdem gab es Sklaven oder andere negative Dinge. Und so werden wir, glaube ich, auch in 100 Jahren auf heute zurückgucken und werden merken, das war alles gar nicht so gut. Wir sind nur gerade gar nicht in dem Bewusstsein, das zu verstehen. Und auch ein interessanter Fakt ist, dass die Besteuerung von wohlhabenden Sklaven in Griechenland niedriger war als der Hauptsteuersatz in Deutschland heute. Also der Hauptsteuersatz in Deutschland heute ist, ich glaube, 48% oder 52%. Und die Griechen haben die wohlhabenden Sklaven niedriger besteuert als heute gut verdienende Bürger in Deutschland. Das will ich erstmal gar nicht bewerten. Das ist einfach nur eine Beobachtung. Aber es kann schon sein, dass wir in 50 oder 100 Jahren zurückschauen werden und sagen, hat das überhaupt Sinn gemacht? Ne? Und sind das vielleicht jetzt gerade auch sehr vielleicht auch dystopische Zustände, in denen wir leben, aber wir können es vielleicht nicht sehen, weil es alles so langsam passiert, dass wir uns dran gewöhnen. Es normalisiert sich. Man merkt es ja auch vor 2019, 2018 hätte ich mir nicht vorstellen können, dass es zu Konflikten kommen wird. Heute sind Konflikte gegangen, also ich rede von Europa oder den näherstehenden kulturellen Kreisen. Und heute ist es ganz normal und es ist schon Teil des Alltags. Und es ist auch sehr gefährlich. Und Bitcoin kann dem Individuum, jetzt komme ich wieder auf das Individuum zu sprechen, Bitcoin kann dem Individuum ganz einfach helfen, sich davon zu befreien, weil gewisse Vorgänge können wir nicht aufhalten. Und das scheint auch in der Menschheit zu sein, dass sich die Dinge immer wiederholen. Wir haben begrenztes Leben, 120 Jahre ist das biologische Maximum, glaube ich.
Und andere behaupten, das wäre nicht so, aber das ist, dass Medizinmänner rumlaufen, das ewige Leben versprechen, ist auch etwas, das sich in der Geschichte immer wieder wiederholt.
Das wiederholt sich auch. Ich glaube, anstatt länger zu leben, sollten wir vielleicht nur bewusster leben. Ja. Das ist vielleicht auch gesündere Herangehensweise an dieses Thema. Aber die Dinge wiederholen sich. Und wenn wir alt genug sind, zu verstehen, wieso es diese Problematiken gibt, sterben wir, scheint zumindest so. Und die Leute vergessen wieder. 3 Generationen, 4 Generationen später vergessen die Leute. Und mit Bitcoin haben wir das erste Mal die Möglichkeit, uns davon wirklich frei zu machen und sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Ich möchte meine Energie nicht, ich möchte nicht Teil dieser Negativspirale werden. Ich möchte mich davor zu schützen. Ich möchte meine Mitmenschen davor schützen. Und so kann echte Veränderung, glaube ich, entstehen. Und es wird vielleicht auch länger dauern, als wir glauben.
Ich glaube, es wird viel länger dauern. Ich finde es auch faszinierend, dass du jetzt schon mehrfach auch bis zurück ins alte Griechenland gegangen bist. Man sieht das auch bei Michael Saylor zum Beispiel. Ich sehe es bei mir selbst, dass offenbar, wenn du Bitcoiner bist, dann mit der Zeit auch versuchst, deine Referenz in der Geschichte zu suchen, einfach weil dann vielleicht auch einfacher vorstellbar ist, was wir eigentlich da erleben. Weil aus der heutigen Perspektive klingt das alles so verrückt. Und das klingt für die meisten Menschen, deswegen ist ja Bitcoin für die meisten Menschen irgendwie verrückt. Aber gleichzeitig, so weit hergeholt ist es jetzt auch nicht. Wir sehen das zum Beispiel in der Popkultur. Also wenn wir jetzt Game of Thrones gesehen, die Serie?
Nein, aber ich weiß, worum es geht.
Da ist halt dann das Geld oder generell, wenn du diese Mittelaltergeschichten ansiehst, was ist das Geld? Natürlich sind das Goldmünzen. Ja? Und zwar nicht irgendwelche Scheine und sonst, sondern da gibt es dann die Iron Bank of Braavos und die haben die Kohle und dann musst du halt die Kohle holen. Wenn du keine Kohle hast, dann kannst du auch keinen Krieg führen. Ja? Ja. Und das ist natürlich in der Geschichte lange so gewesen. Da gibt es den berühmten Fiorentiner, diese lange Zeit sehr harte Goldmünze, die meiner Meinung nach die beste Vorbildwirkung eigentlich für Bitcoin ist in der Geschichte.
Und Venedig war das?
Florenz, ja. Also Florenz, das war das, woher heute noch der Forint herkommt, die Währung, also das Wort. Ja. Venedig war da, also es war die Zeit der Stadtstaaten. Ja. Jedenfalls dieses Beispiel, das du gebracht hast mit den Griechen, ich würde es noch gerne präzisieren, ja. Was ist denn ein wohlhabender Sklave und warum zahlt der Steuern? Wenn der ist Sklave, das heißt, er ist im Besitz eines Herrn und da muss er noch Steuern an den Staat auch zahlen oder wie soll ich mir das vorstellen?
Er ist unfrei, also ich würde sagen, einfach per Definition ist er unfrei. Das bedeutet, dass er keine eigenen Entscheidungen treffen darf und ich gehe jetzt mal, was war die Definition eines Bürgers damals oder eines freien Menschen? Das war jemand mit Besitz, griechischer Abstammung, also Landbesitz hauptsächlich. Also Besitz wurde damals ja auch in Land gemessen, was übrigens interessant ist. Damals konnte nicht jeder Besitz haben, heute kann jeder Besitz haben, weil jeder Bitcoin besitzen kann. Mhm. Das auch, finde ich auch schön und interessant. Und damals war es so, wenn Kriege geführt wurden, die auch natürlich brutaler waren als heute, vielleicht wären sie leider auch wieder so brutal, aber wenn Kriege geführt wurden normalerweise die meisten Menschen, sind die meisten Menschen im Krieg zum Opfer gefallen. Mhm. Aber gewisse Individuen, Gebildete, Gelehrte und so weiter haben die Griechen, auch die Römer haben das auch gemacht, haben die quasi mitgenommen, um von denen zu lernen. Diese Menschen waren aber unfrei. Also die waren natürlich Sklaven, die durften aber teilweise Besitz haben und sie durften auch ihr Geld behalten. Und die Besteuerung dieser unfreien, wohlhabenden Sklaven, da gibt es ganz viele von, viele Geschichtsschreiber, auch der karthagische, also die Römer, ich switch jetzt gerade Griechen, Römer, mhm. Da gibt es natürlich Unterschiede, aber ich möchte jetzt einmal nur von der Antike sprechen. Der Geschichtsschreiber, mir ist der Name gerade entfallen, aber der die Kriege zwischen Rom und Karthago zum Beispiel auch, das war ein Historiker, aufgeschrieben hat, der war auch ein Sklave beispielsweise. Mhm. Und diese Menschen waren unfrei, aber hatten niedrigere Steuerraten, als es Menschen in den gut situierten westlichen Kulturkreisen heute haben. Und das ist einfach interessant.
Ich frage deswegen, weil ich habe diese Idee schon vor ein paar Jahren gehabt. Das schockt dann die Leute oft in diesen Mainstream-Debatten, wenn du sagst, schau, wenn ich dir 100% deiner Arbeitsleistung wegnehme, dann ist das Sklaverei. Mhm.
Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt.
Man soll es gar nicht glauben, aber es gibt Fondsmanager, die haben genau verstanden, was im Geldsystem falsch läuft. Ich spreche natürlich von Marc Walleck und Ronald Stöferle, den beiden Köpfen hinter dem Incrementum Gold Report, dem Incrementum Bitcoin Kompass. Die kombinieren ihren Fonds Gold und Bitcoin, Hard Money for the Win. Holt euch auf jeden Fall die Unterlagen. Wir machen dazu ja auch immer wieder Content rund um Bitcoin, rund um Gold, rund um Sound Money und die ganzen Makroentwicklungen, die uns derzeit um die Ohren fliegen. Schaut rein bei incrementum.li. Was Bitcoin bringt, ist ein stolzer Partner von Admira Wacker, dem österreichischen Bitcoin-Fußballclub. Holt euch jetzt das Trikot in der neuesten Ausführung, Admira Wacker Bitcoin-Trikot mit Was Bitcoin bringt auf dem Ärmel. Der Link ist in der Description und mit dem Code Was Bitcoin bringt bekommt ihr es günstiger. Ihr könnt auch mit Bitcoin und Lightning bezahlen.
Was ist dann, wenn ich dir 50% wegnehme? Weißt du? Mhm. Und das bringt dann irgendwo doch ein, weil wir sind das ja gewohnt. Also wir arbeiten die Hälfte unseres Lebens für den Staat und geben das dann ab. Und das ist irgendwie, das braucht der Staat für Autobahnen. So, das ist so die Erzählung, die gemacht wird. Mhm. Und das, gerade in Ländern wie unseren, wo die Staaten ja okay funktionieren, ist das noch dazu besonders schwierig zu durchblicken, dass das vielleicht doch nicht die ideale Form der Finanzierung ist.
Definitiv. Man sagt ja auch, in der Bibel steht ja geschrieben, gib 10% der Gemeinschaft ab. Also Dinge an der Gemeinschaft abzugeben ist enorm wichtig und auch füreinander zu sorgen ist enorm wichtig. Also das soll einmal hier auch deutlich werden. Also ist es sehr wichtig, Dinge der Gemeinschaft zu geben, weil dann so können wir füreinander sorgen, dann geht es allen besser. Nur die Frage ist irgendwann, ist das Kollektiv irgendwann wichtiger als das Individuum? Und in der ganz weitergespielten dystopischen Form hatten wir ja solche Gesellschaften schon. Ne? Und dann ist es eigentlich interessant zu sagen, wir leben eigentlich in einer freien Welt. Und trotzdem gibt es viele Dinge in dieser freien Welt, die doch sehr unfrei sind. Und vielleicht ist es uns gerade nicht möglich, das Ganze zu sehen. Und etwas, das ich einmal als Beispiel bringen möchte. Ich war bei einer Veranstaltung, da ging es um Gallenbeeren. Also Gallenbeeren sind Beeren in hauptsächlich China, die aufgrund ihrer Gallenflüssigkeit in Käfigen gehalten werden. Und auf bestialische Art wird diese Gallenflüssigkeit über Schläuche diesen Beeren quasi entnommen. Und das ist dann so ein, ja, ich glaube, es ist ein Heilmittel. Ich weiß gar nicht, was es fördert, ob es die Potenz ist oder irgendwas anderes, aber es soll irgendetwas fördern. Und da gibt es eine hohe Nachfrage und diese Beeren werden in Käfigen gehalten. Und wenn die befreit werden und die Käfige aufgemacht werden, die aus den Käfigen rausgehen, dann gehen die in ihre Käfige wieder zurück. Mhm. Das dauert Wochen bis Monate, bis die sich daran gewöhnt haben, nicht in ihren Käfigen zu sein. Weil das, was normal ist, fühlt sich kurzzeitig gut an. Und ich glaube, mittlerweile ist der gesellschaftliche Verfall so weit fortgeschritten, dass die Menschen sich daran gewöhnt haben. Das hat sich so stark normalisiert, dass die Menschen gar nicht sehen können, was eigentlich die echten Probleme sind. Und das wird auch genutzt, das wird auch teilweise gesteuert.
Du hast ja das, was du vorher auch beschrieben hast, nicht? Wir unsere Probleme werden zentral, durch zentrale Steuerung verursacht und wir schreien immer nur nach mehr zentraler Steuerung. Daher kommt übrigens auch diese teilweise absurde Allianz aus, der großen Unternehmen und dem linksradikalen Mainstream, die ja offiziell gegen den Kapitalismus sind, aber dann irgendwie trotzdem gemeinsame Sache machen bei dem ein oder anderen Woken-Thema, also bei allen. Und zwar deswegen, weil die Lösungen sind immer mehr Regulierung, mehr Bürokratie, mehr Gestaltung durch diese Verwalter, die eigentlich nichts machen, außer immer wieder sich selbst zu beschäftigen. Die Managerial Class. Ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch übersetzt.
Vielleicht Bürokraten?
Ja. Aber die Bürokraten, also die gibt es aber auch in den Konzernen. Das ist der Punkt. Wenn wir Bürokraten denken, denken wir immer nur an den Staat. Aber es ist nicht nur der Staat. Es sind auch die Konzerne in diesem Staatskapitalismus, in dem wir heute leben.
In dieser Crony-Capitalism. Yeah. Und auch da, also das bedeutet nicht, dass jemand, diese Prozesse sind extrem wichtig, auch bürokratische Prozesse sind extrem wichtig, aber der Staat hat mittlerweile eine Form angenommen, wo das Individuum teilweise zerstört wird. Und ich sehe das ja bei meinen Bekannten und Freunden, die wollen alle weg. Alle wollen weg, woanders hin und keiner weiß wirklich, wohin. Das ist interessant. Aber alle wollen irgendwie weg. Also ich habe noch nicht mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, ich möchte unbedingt in Deutschland bleiben. Und ich möchte unbedingt in Österreich bleiben. Mit den meisten Menschen, mit denen ich spreche, ist es so, tendenziell würde ich eher lieber weg. Aber dann gibt es vielleicht gewisse Dinge, die erhalten einen dort, wo man ist. Aber es gibt keine positive Aufbruchsstimmung. Und es ist eigentlich eine sehr pessimistische Sichtweise auf die Zukunft. Weil wenn man jetzt Bitcoin wieder jetzt reinholt, durch Bitcoin kriegt man eine sehr viel optimistischere Sichtweise auf die Zukunft. Weil jetzt gibt es zwei Optionen, wenn man sich diesen Optionen bewusst ist. Option Nummer eins, ich bin Teil eines Systems, das durch historische Evidenzen, da kann ich zurückgehen bis, also die Griechen und die Römer sind natürlich sehr interessant für unsere Kulturkreise, aber ich kann auch zurückgehen zu den in Indien, China, Azteken, Inka, wobei die südamerikanischen Völker, die hatten ganz andere Geldsysteme, die sind auch sehr, sehr interessant. Das waren mehr ähnlich wie die Geldsysteme bei den Sumerern oder den Akkadiern, das waren mehr so Buchhaltungssysteme, ganz ähnlich wie die Bitcoin-Blockchain übrigens. Aber wenn wir mal historisch zurückgehen, seit tausenden von Jahren gibt es diese Probleme und das Problem ist das folgende. Das ist ein System, in dem alles verliert an Wert, jedes Jahr. Und es sind nicht 2% Inflationsziel, sondern eigentlich müssen wir uns die Vermehrung der Geldmenge angucken. Und seit 1971 hat sich ich nehme jetzt mal den Dollar, weil der Dollar steht repräsentativ für alle anderen Fiat-Währungen, ist jährlich um 6,8% in der Menge gestiegen. Und jetzt muss ich also 7% Inflation jedes Jahr schlagen. Das heißt, selbst wenn ich, sagen wir, ich habe ein Unternehmen, ich wachse jedes Jahr 10%, dann wachse ich eigentlich nur 3%. Und dann gibt es ein neues System. Und dieses neue System ist natürlich volatiler und Volatilität kann erstmal als Risiko angesehen werden.
Ist auch das Hauptargument dagegen aus dem alten System heute?
Ist auch das Hauptargument dagegen, weil das jetzige System sehr kurzfristig denkt. Unternehmen denken von Quartal zu Quartal, Quartalsbericht zu Quartalsbericht, deswegen Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und der Staat denkt in 4-Jahres-Zyklen, Wahl. Aber ein Bitcoiner denkt in Dekaden oder in Centuries. So ist mir, kommt es mir zumindest vor. Und das macht auch Sinn, wenn wir uns die Länge der Menschheitsgeschichte angucken. Und dieses andere System, das Bitcoin-System, ist jetzt ein System, das mir quasi dabei hilft, immer erfolgreicher zu werden, wohlhabender zu werden, mehr Zeit zu haben. Also das eine System gewinnt jedes Jahr im Durchschnitt 55% an Kaufkraft, das nimmt jetzt auch natürlich ab über die Zeit, nehmen wir jetzt mal einen Durchschnitt, sagen wir, die nächsten 10, 20 Jahre wird Bitcoin in der Kaufkraft 20% steigen. Das ist ja schon sehr viel, ist aber weniger als die Hälfte der vergangenen, ja, mittlerweile sind es ja auch schon 13, 14 Jahre. Und da muss ich mir einfach die Frage stellen, möchte ich Teil eines Systems sein, das mich unterstützt, das mir mehr Zeit gibt, bei dem ich wohlhabender werden kann, oder möchte ich Teil eines Systems sein, das mir die ökonomische Lebensenergie sozusagen stiehlt? Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die sich heute jeder Mensch auf der Welt stellen kann, wenn er weiß, dass das neue System existiert. Bitcoin, ich meine, deswegen sitzen wir hier, die Leute müssen irgendwie davon erfahren, deswegen sprechen wir darüber. Aber auf der individuellen Ebene, wenn ich sage, ich möchte Teil dieses Systems sein, dann habe ich eine ganz andere Sicht auf die Zukunft. Ich freue mich extrem auf die Zukunft. Natürlich habe ich auch Angst vor dem, was kommt. Und ich kann verstehen, dass Menschen, die Bitcoin nicht kennen, Angst vor der Zukunft haben, weil das System verfällt. Ja, aber wenn ich Bitcoin kenne, dann gucke ich optimistisch auf die Zukunft. Und wenn ich an die Zukunft denke, dann kommt ein Gefühl in mir hoch von Begeisterung. Und es ist tatsächlich so, jemand hat mich vor kurzem gefragt, was motiviert dich? Mich motiviert wirklich, wenn ich morgens aufwache und an Bitcoin denke und einfach weiß, da ist ein System, das mich nicht zerstören möchte, weil das System existiert sowieso. Entweder bin ich Teil davon oder nicht. Das ist ja meine individuelle Entscheidung. Auch wenn ich nicht Teil von Bitcoin sein möchte, Bitcoin wird in 20 Jahren auch noch existieren. Das könnten wir jetzt auch nochmal im Detail eruieren, wieso das so ist. Bitcoin ist heute ein stärkeres Netzwerk als das Internet. Es ist das stärkste Netzwerk, was die Menschheit hier hervorgebracht hat. Es ist die stärkste Infrastruktur, die Menschheit hier hervorgebracht hat. Und deswegen gehe ich davon raus, aufgrund des Lindy-Effekts, das besagt, so länger etwas existiert hat, umso länger wird es existieren, dass Bitcoin noch länger existieren wird. Das bedeutet übrigens auch, dass das Fiat-System leider noch länger existieren wird. Aber das ist eben dann die individuelle Entscheidung. Möchte ich Teil eines Systems sein, das Negativität, Inflation fördert, oder möchte ich Teil eines Systems sein, das die individuelle Freiheit und das menschliche Potenzial fördert?
Und dann kommst du ja auch, und das ist ja auch etwas, was du vorher angedeutet hast, und das ist jetzt auch schon das Ende von unserer ersten Folge, du kommst ja auch in eine Welt, in der du anfängst, eben die Dinge auch neu zu bewerten, nicht nur in Bitcoin, sondern auch dieses System, das wir heute haben im Fiat mit dem Bruttoinlandsprodukt. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich in Bhutan war und dort über das Gross National Happiness gesprochen habe, aber der Ansatz ist schon richtig. Also das, und lustigerweise, das ist ja etwas, was oft auch von links kritisiert wird, dass quasi Arbeit, die geleistet wird in einer Familie, in einer Pflege, für die Gemeinschaft, nicht bewertet wird in Geld und deswegen nicht sich niederschlägt in diesem Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Ja, und auch dann im Vorteil, der Vorteil ist, es wird dann auch zumindest nicht besteuert, wenn du es nicht bewertest. Dass du bei Bitcoin ja wieder eigentlich zurückkommst und dich dann die Frage stellen kannst, ja, was sind denn jetzt eigentlich die Dinge? Weil für mich zum Beispiel, ich verstehe jeden, der sagt, ich will weg. Mhm. Das passt hier nicht. Mhm. Aber für mich ist Bitcoin dieser Ort, an den ich auswandere, und das kann ich ohne die physische Veränderung machen, weil es ist ja, das Fiat-System ist ja auch global. Und die Probleme, ja, das stimmt schon, wenn ich jetzt in Asien bin oder in Südamerika, dann sind dort die Probleme weniger fortgeschritten und du hast noch mehr Zusammenhalt in der Familie und mehr Zusammenhalt. Nur ist es halt nicht meine Familie. Ja. Da kann ich vielleicht reinkommen und sagen, hey, ich bin hier, komme jetzt hier und für den Zusammenhalt, so funktioniert das halt auch nicht.
Ja, und sehe ich übrigens auch so, weil Freiheit ist im Endeffekt im Kopf und im Herzen, und Bitcoin erlaubt jedem, dem Individuum, dort wo das Individuum ist, in Freiheit zu leben. Und was auch interessant ist, Fiat, alles wird immer teurer, Bitcoin, alles wird immer günstiger. Das heißt, aus der Sicht eines Bitcoiners ist es sogar fast sogar noch gut, in einem inflationären Umfeld zu leben, weil die Dinge dann noch schneller günstiger werden. Aus der wirtschaftlichen Perspektive heraus. Ne?
Also es ist wirklich eine Form des Vor allem ist es mal mental, weil das Leben im Bitcoin-System ist jetzt nicht so, dass du jetzt Bitcoin jeden Tag nutzt, um alles in Bitcoin zu bezahlen. Du sagst, es gibt ein neues System, aber es ist nicht so, dass du darüber wechselst und dann nur noch Bitcoin nutzt. So weit sind wir ja noch nicht.
Nein, das ist, glaube ich, auch nicht sinnvoll, wirtschaftlich nicht sinnvoll.
Aber in deinem Kopf musst du wechseln.
Du musst in deinem Kopf wechseln und dann musst du, glaube ich, was heißt musst du? Also ich spreche erstmal immer über mich.
Ja, ja, ja.
Ich tendiere immer dazu, dann, wenn ich über mich spreche, eine Annahme zu treffen. Aber sobald du in deinem Kopf geswitcht bist, bist du nicht mehr so stark negativ beeinflusst von einem anderen System. Ne? Und dann musst du auch noch verstehen, das ist nicht das einzige System, was existiert. Weil man neigt ja dazu, wenn man Bitcoin dann versucht, im Detail zu durchdringen, alles andere ist furchtbar und Fiat, dann verstehst du die Problematik im System, sagst, oh Gott, das System kollabiert morgen. Das ist aber nicht so.
Ja, ja, ja. Das habe ich schon geglaubt vor Bitcoin. Das habe ich schon bei Gold geglaubt. Aber genau, also das sind dann so Phasen, die du durchmachen musst. Ja. Ja. Auch wo du die Phase hast, dass du dann auf Twitter alle anschreist, weil sie Bitcoin nicht verstehen.
Ja, genau.
Leon, vielen Dank für diesen Einstieg in unsere Miniserie über Bitcoin, in diesem Fall das perfekte Asset. Ich weiß schon, wie wir jetzt weitermachen, aber wir machen jetzt hier den Schnitt und sehen uns dann das Leben im Fiat-Stress in der zweiten Folge an und wie man dem entkommt. Danke dir.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Code zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.